Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp 4 Wochen vor dem geplanten Termin ist die Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg erneut verschoben worden. Die Betreibergesellschaft musste einräumen, dass die TÜV-Abnahme der Brandschutzanlagen nicht mehr rechtzeitig zu schaffen ist. Nun sollen die alten Flughäfen Tegel und Schönefeld noch mindestens bis August offen bleiben. Weil sie kleiner sind, müssen aber die Flugpläne geändert werden. Das stellt die Fluggesellschaften vor Probleme.
Eine der Fluggesellschaften ist Air Berlin. Für sie soll der neue Airport zum Drehkreuz werden. Umso enttäuschter ist die Airline, dass sie jetzt für Monate weiter von den alten Airports Tegel und Schönefeld fliegen muss. Die seien zu eng für die neuen Pläne und Großraumflugzeuge. Sich jetzt auf die Verzögerung einzustellen, sei ein gewaltiger logistischer Aufwand, meint Air Berlin. Allein rund 1,3 Millionen Passagiere müssten informiert werden.
Uns wäre lieber, dass der Flughafen offen ist und funktioniert, selbst wenn er noch kleine Dellen gehabt hätte. Wir wollen da kein Geld, wir wollen einen offenen Flughafen, aber es wird zu Mehrkosten kommen und wir werden da auch mit dem Flughafen drüber reden wollen.
Bei der Montage der Brandschutzanlage im Terminal zeichneten sich seit Wochen Probleme ab. Doch die Flughafengesellschaft versicherte, der geplante Eröffnungstermin könne gehalten werden. Heute räumten die Betreiber ein, dass sie nicht rechtzeitig fertig werden und die Inbetriebnahme verschoben werden muss. Auf der Pressekonferenz war Berlins regierendem Bürgermeister und Brandenburgs Ministerpräsidenten der Ärger darüber anzusehen. Schließlich sind sie nicht nur politisch in der Pflicht, sondern auch Gesellschafter des 2,5 Milliarden Projektes Flughafen.
Ich verhehle auch nicht, dass ich stocksauer bin, insbesondere was Fragen der Früherkennung und des Projektmanagements angeht, weil so eine Überraschung darf eigentlich nicht kurz vorher noch passieren.
Dass die Sicherheit oberste Priorität hat, betonten heute alle. Trotzdem wird die Verschiebung allgemein als peinlich empfunden. Nach den Sommerferien im August soll jetzt voraussichtlich eröffnet werden.
Es ist nicht die erste Panne bei der Planung des Großflughafens. Ursprünglich sollte er schon vor einem halben Jahr eröffnet werden. Dann stellte sich aber heraus, dass zusätzliche Sicherheitsschleusen gebraucht wurden. Bereits vorher hatte sich der Bau mehrfach verzögert.
Eigentlich war schon alles durchgeplant für den 3. Juni, den großen Eröffnungstag. Ab 3 Uhr früh sollten die ersten Passagiere einchecken, um 5:30 die ersten Maschinen abheben. Doch jetzt kommt alles anders und das ist nicht die einzige böse Überraschung in der Geschichte des Großflughafens Berlin-Brandenburg. Im März 1999 erhält ein Konsortium den Zuschlag zum Bau des Großflughafens, geplanter Eröffnungstermin damals 2007. Doch das brandenburgische Oberlandesgericht kassiert den Vergabeentscheid, die Folge jahrelange Verzögerungen. Der nächste herbe Rückschlag folgt 2005. Das Bundesverwaltungsgericht gibt Eilanträgen von Flughafengegnern statt und verfügt einen vorläufigen Baustopp. Die Eröffnung soll nun im November 2011 sein. Doch diesen Termin müssen die Flughafenbetreiber wieder verschieben, Grund diesmal neue Sicherheitsauflagen in der EU. Der nächste Versuch, der 3. Juni 2012, doch auch diesen Termin werden sie wieder nicht einhalten.
Der Arbeitskreis Steuerschätzung berät seit heute in Frankfurt an der Oder über seine Frühjahrsprognose. Zum Auftakt zeichnete sich ab, dass Bund, Länder und Gemeinden in den nächsten Jahren nicht mehr so üppige Zuwächse erwarten können wie bisher. Nach Medieninformationen rechnen mehrere Experten für 2012 und 2013 mit Mehreinnahmen von jeweils 3 bis 5 Milliarden Euro. Die Ergebnisse werden am Donnerstag veröffentlicht.
Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg läuft zur Stunde die 4. Verhandlungsrunde in Sindelfingen. Die Positionen der beiden Tarifparteien liegen immer noch weit auseinander. Knackpunkte sind unter anderem die Forderungen der IG Metall, Auszubildende nach Abschluss der Lehre unbefristet zu übernehmen und mehr Mitspracherechte beim Einsatz von Leiharbeitern. Die IG Metall hat einen unbefristeten Arbeitskampf angekündigt, sollte bis Pfingsten kein Ergebnis vorliegen.
In Griechenland ist eine neue Regierungskoalition nicht in Sicht. Die Konservativen waren gestern mit ihren Sondierungsgesprächen gescheitert. Jetzt hat Präsident Papoulias den Chef der radikalen Linken, Tsipras, mit der Regierungsbildung beauftragt. Sein Linksbündnis war bei der Parlamentswahl zweitstärkste Kraft geworden. Tsipras lehnt die bisherige Sparpolitik ab und will Griechenlands Schulden nicht zurückzahlen.
Damit hat der 37-jährige Alexis Tsipras wohl kaum gerechnet, dass er, der langjährige kommunistische Funktionär, jetzt Vorsitzender des radikalen Linksbündnisses, vom Staatspräsidenten den Auftrag erhalten würde, eine Regierung zu bilden. Damit liegt die Verantwortung nun bei einem expliziten Gegner des Sparkurses. Fotis Kouvelis von der Demokratischen Linken trifft als erster zu Sondierungsgesprächen mit Tsipras im Parlament ein. Er ist bereit, aber nur, wenn der Sparkurs nicht fortgesetzt wird. Über 71 Sitze verfügen die beiden Parteien im Parlament. 151 braucht eine Regierung mindestens. Doch das mindert Tsipras Selbstbewusstsein keineswegs. Ich verlange die sofortige Aufhebung aller Sparmaßnahmen. Morgen will Tsipras diese Bedingung dem Chef der sozialdemokratischen PASOK unterbreiten und dem Vorsitzenden der Nea Demokratia. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass sie sich einigen werden. Die Mehrheitsverhältnisse lassen das nicht zu und die unterschiedlichen politischen Positionen. Daher rechnen alle in Athen mit Neuwahlen, voraussichtlich am 17. Juni. Der Anschluss an das moderne Europa hat Griechenland überfordert, vor allem dessen Parteien. Wie bei Bürokratie und Wirtschaft wurden auch bei den Parteien über Jahrzehnte hinweg Reformen versäumt. In der Denkweise, in den Strukturen. Das Wort Zusammenarbeit immer noch ein Fremdwort. Griechenland steht nicht nur vor einer Schuldenkrise, sondern vor einer schweren Staatskrise.
Weitere Einschätzungen und ein Interview zu der Frage, wie es jetzt in Griechenland weitergehen könnte, haben wir für Sie auf tagesschau.de zusammengestellt. In Israel hat Ministerpräsident Netanyahu überraschend Neuwahlen abgesagt und eine Regierung der nationalen Einheit gebildet. Er holte die Oppositionspartei Kadima von Shaul Mofas mit ins Boot. Es ist die größte Koalition in Israel seit mehr als 20 Jahren. Mit dem Schritt verschafft sich Netanyahu mehr Spielraum bei strittigen Reformvorhaben, aber auch im Atomstreit mit dem Iran. Die inhaftierte ukrainische Oppositionsführerin Timoschenko will ihren Hungerstreik nach knapp 3 Wochen beenden. Sie solle dafür in eine Klinik verlegt werden, kündigte ihre Tochter in Kharkiv an. Dort werde die 51-Jährige unter Aufsicht eines Arztes der Berliner Charité von morgen an schrittweise wieder Nahrung zu sich nehmen. Der Mediziner hatte die kranke Politikerin am Morgen in der Haft besucht.
Es war ein zähes Tauziehen heute im Gefängnis von Kharkiv in der Ostukraine. Während draußen vor dem Tor die immer gleichen Demonstranten Freiheit für Julia skandierten, wurde Timoschenko von einem Arzt der Berliner Charité untersucht. 19 Tage nach Beginn ihres Hungerstreiks sei die Gefangene ihm äußerst geschwächt erschienen, sagte Professor Harms unmittelbar nach der Untersuchung. Das seit Monaten andauernde Rückenleiden habe sich offenbar während der Haft verschlimmert.
Das ist ja eine Chronifizierung, ein sehr chronisches Schmerzsyndrom. Das hat sich über lange Wochen entwickelt, da kommen viele Faktoren hinein. Und das wird man nicht durch ein wenig Physiotherapie und ein paar Tabletten heilen können.
Vor allem ging es heute um die Frage, wer Timoschenko behandeln solle. Ihre Tochter Jewgenia erklärte, dass ihre Mutter nur dann bereit sei, den Hungerstreik morgen abzubrechen, wenn sie von Professor Harms und ukrainischen Ärzten ihres Vertrauens behandelt werde. Falls das nicht geschieht, wird sie sich gegen eine Behandlung wehren, weil sie den Ärzten eines Systems nicht vertraut, von dem sie unterdrückt wird. Das ukrainische Fernsehen meldete heute, dass der Mitteleuropa-Gipfel, zu dem Ukraines Staatschef Janukowitsch eingeladen hatte, auf unabsehbare Zeit verschoben werde. Zuletzt hatten zahlreiche Staatschefs wegen der Inhaftierung Timoschenkos abgesagt, darunter auch Bundespräsident Joachim Gauck.
Einen Tag nach der Vereidigung Wladimir Putins zum neuen Präsidenten Russlands ist Dmitri Medvedev zum neuen Ministerpräsidenten des Landes gewählt worden. Der Postentausch zwischen Putin und Medvedev bleibt umstritten. Am Rande der Wahl Medvedevs gab es, wie gestern, Proteste gegen die frisch gewählte Regierung und gegen den Ämtertausch an der Spitze. Erneut wurden mehrere Menschen verhaftet. In Frankreich haben Politiker aller Parteien den Sieg über Nazi-Deutschland im Jahr 1945 gefeiert. Der noch amtierende Präsident Sarkozy und sein Nachfolger Hollande legten gemeinsam am Triumphbogen in Paris einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder. Es war einer der letzten öffentlichen Auftritte Sarkozys. Am Abend des 8. Mai 1945 war die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht vor den Streitkräften der Alliierten in Kraft getreten.
Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat offenbar einen Anschlag des Terrornetzwerks Al-Qaida auf ein Passagierflugzeug vereitelt. Das bestätigten US-Regierungsvertreter, ohne Details zu nennen. Medienberichten zufolge hatte der Al-Qaida-Ableger im Jemen geplant, eine Bombe an Bord einer in die USA fliegenden Maschine zu schmuggeln. Ein Selbstmordattentäter sollte die Bombe unter seiner Kleidung tragen.
Der Präsident war Mitte April bereits informiert, dass der CIA in Zusammenarbeit mit dem saudischen Geheimdienst die Bombe in die Hände gefallen war. Keine Auskünfte über einen möglichen Attentäter, wohl aber die Beruhigung, dass zu keiner Zeit eine akute Gefahr bestanden habe, sagt die Außenministerin. Das Komplott aber zeigt, dass diese Terroristen versuchen, immer perversere und schrecklichere Methoden zu entwickeln, um unschuldige Menschen zu töten. Es lehrt uns, wachsam zu bleiben. Der Bombenfund erinnert an das vereitelte Al-Qaida-Attentat aus dem Jahre 2009. Der sogenannte Unterhosenbomber Abdul Muttalab versuchte am Weihnachtstag auf dem Flug von Amsterdam nach Detroit eine Bombe zu zünden. Er hielt sie in der Unterwäsche verborgen. Der Anschlag scheiterte. Einmal mehr weisen die Spuren auf die arabische Halbinsel und in den Jemen. Der sichergestellte Sprengsatz sei eine clevere Weiterentwicklung der Detroit-Bombe, sagen Fachleute, und möglicherweise das Werk des Al-Qaida-Top-Terroristen und Meisterbombenbauers Ibrahim al-Asiri, der im Jemen vermutet wird. Wäre der Sprengsatz auf Reisen gegangen, so wäre er möglicherweise schwer zu entdecken gewesen. Es soll sich um eine nicht-metallische Konstruktion gehandelt haben. Das FBI prüft, ob er in Bodyscannern sichtbar gewesen wäre. Al-Qaida mag geschwächt sein durch den Tod Osama bin Ladens, aber die Terrorgruppe bleibt eine Gefahr. Und dem amerikanischen Präsidenten bietet das aufgedeckte Komplott neue Munition für die Ausweitung der nicht unumstrittenen Drohnenangriffe fern der Heimat.
40 Jahre nach der Studie Grenzen des Wachstums hat der Club of Rome einen neuen Bericht zur Umweltzerstörung vorgelegt. Darin blickt er weitere 40 Jahre voraus bis zum Jahr 2052. Der norwegische Zukunftsforscher Randers, der schon am ersten Bericht mitgearbeitet hatte, warnt darin vor allem vor der Erwärmung des Klimas. Politik und Wirtschaft dächten in zu kurzen Zeiträumen.
Solche Bilder werden wir immer öfter sehen. Pakistan 2010, Menschen leiden an den schweren Folgen des Klimawandels. Hunderttausende haben ihre Bleibe verloren, sind auf Hilfslieferungen angewiesen. Riesige Flüchtlingslager entstehen. Nein, der Club of Rome gibt keine Entwarnung. Es ist traurig. Der Klimawandel wird zu mehr und heftigeren Verteilungskämpfen in einer an sich reichen Welt führen. Das Wachstum schwächt sich ab. Das heißt aber auch, dass der ökologische Verbrauch der Welt nicht weiter zunimmt. Es wird also nicht zu einem Ressourcenkollaps kommen. Trotzdem, bei ungebremstem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum prognostiziert der Club of Rome einen Rohstoffverbrauch weit über den Kapazitäten des Planeten. Wenn jetzt aber rasch politisch gegengesteuert werde, könne man die Schäden noch in Grenzen halten. Aber sind die Völker in den reichen Staaten dazu bereit?
Wir haben nicht noch mal 40 Jahre Zeit, da auch Taten folgen zu lassen. Ich bin optimistisch, dass das klappen kann. Es wird aber auf jeden Fall mit riesigen Anstrengungen verbunden sein.
Umweltfreundliche Investitionen, etwa in erneuerbare Energien, werden sich auszahlen, meint der Club of Rome. Dagegen seien klimaschädliche Energiequellen wie Kohle und Öl langfristig auf dem Rückzug. Viele Leute vertrauen heute unseren Szenarien und Vorhersagen. Sie wissen, dass vieles auch eintreffen wird. Sie werden den neuen Bericht noch ernster nehmen als den vor 40 Jahren. Die westlichen Eliten werden ihren Konsumstatus allerdings nicht halten können. Aber auch für das unterste Einkommensviertel der Weltbevölkerung gibt es kaum eine Chance, der Armut zu entrinnen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 9. Mai.
Tiefer Luftdruck und warme Luft bestimmen morgen das Wetter in Deutschland. Die Folge: wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern. Ab Freitag wird es dann schon wieder deutlich kühler. In der Nacht breitet sich leichter Regen aus dem Südwesten, vor allem über den Süden, aus. Zwischen Niederrhein und Schleswig-Holstein fallen hier und da Schauer. Am Tag mal Sonne, mal Wolken. Hier und da zeigt sich die Sonne auch für längere Zeit. Gleichzeitig sind Schauer unterwegs, die am Nachmittag häufiger und kräftiger werden. Der Wind weht mäßig, bei Schauern und Gewittern sowie auf den Bergen starke bis stürmische Böen. In der Nacht 14 Grad am Oberrhein und 8 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag 13 Grad auf Sylt, 23 Grad in Niederbayern. Die Aussichten: Am Donnerstag zum Teil heftige Schauer und Gewitter, sonst ist es sonnig, im Laufe des Tages örtlich kräftige Gewitterschauer. Am Freitag in der Südosthälfte erst für längere Zeit Sonne, dann mitunter unwetterartige Schauer und Gewitter. Richtung Nordwesten einzelne Schauer. Am Samstag ruhigeres, deutlich kühleres Wetter.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska in den Tagesthemen. Darin geht es um die Pannen bei der Berliner Flughafenplanung und um Horst Seehofer, der mit Freibier und Facebook die Jugend erreichen will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.